Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der schwarz-grüne Senat in Hamburg ist mit dem Kernstück seiner Schulreform gescheitert, der Einführung von Primarschulen bis Klasse 6. In einem verbindlichen Volksentscheid lehnte eine Mehrheit das von allen Parlamentsparteien unterstützte Vorhaben ab. Damit konnten sich die Gegner der Reform durchsetzen, die es bei 4 Jahren Grundschule belassen wollen. Das Ergebnis in Hamburg könnte auch die Bildungspolitik in anderen Bundesländern beeinflussen.
Es ist der Tag nach ihrer Niederlage. Bildungssenatorin Christa Goetsch hatte sich mit Leidenschaft für 6 Jahre gemeinsames Lernen in der sogenannten Primarschule eingesetzt. Gestern kippten die Hamburger Bürger ihr Projekt per Volksentscheid.
Das ist natürlich eine ganz große Enttäuschung und sehr bitter, dass wir diesen Durchbruch für das längere gemeinsame Lernen nicht schaffen konnten. Und es gilt der Volksentscheid.
Andere Elemente des Hamburger Schulgesetzes waren nicht Teil dieser Abstimmung und werden nun umgesetzt. Neben dem Gymnasium gibt es nur noch die Stadtteilschule, auf der alle Abschlüsse gemacht werden können, auch das Abitur nach 13 Jahren. In der Grundschule sollen maximal 23 Schüler in einer Klasse lernen. Mehr Lehrer sollen eingestellt werden. Die genaue Zahl steht noch nicht fest. Statt umzubauen, seien Inhalte viel wichtiger, meint die Bundesbildungsministerin.
Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass jede Landesregierung an den Schulstrukturen herumdoktert. Und sie wollen vor allen Dingen nicht, dass das Gymnasium zum Sündenbock für Schwachstellen im Bildungssystem gemacht wird.
Der Hamburger Reformversuch hat die alte Bildungsdebatte neu entfacht. Schüler und Eltern hadern mit den 16 verschiedenen Schulsystemen in Deutschland. Jedes Bundesland hat unterschiedliche Strukturen, Inhalte und Anforderungen.
Der Bundeselternrat fordert, dass die negativen Folgen des Föderalismus überwunden werden. Das heißt, die Schulgesetze müssen aneinander angeglichen werden, dass ein Wechsel zwischen Bundesländern inhaltlich möglich ist.
Dafür wäre die Kultusministerkonferenz zuständig. Doch 16 Bildungsminister haben es erfahrungsgemäß schwer, beim Thema Schule auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Was ich als negativ einschätze, das ist, dass alle Länder ihre eigenen Entwicklungen betreiben, relativ unkoordiniert, was unter anderem dazu führt, dass sie auch nicht voneinander profitieren.
Trotz der Niederlage will die Hamburger Schulsenatorin Christa Goetsch im Amt bleiben und die Schulen weiter reformieren, dort, wo es ihr die Bürger nicht untersagt haben.
Der angekündigte Rücktritt des Hamburger Regierungschefs von Beuys sorgt in der CDU für Diskussionen. Bundeskanzlerin Merkel bedauerte heute dessen Entscheidung. Der Partei geht damit erneut ein profilierter Landesregierungschef abhanden. Führende CDU-Politiker warnen, in der Summe entstehe der Eindruck, die Partei befinde sich in einem Erosionsprozess. Von Beuys hatte gestern erklärt, er werde Ende August sein Amt niederlegen.
Die CDU ist angeschlagen. Nun geht der 6. Unionsministerpräsident innerhalb von 10 Monaten von Bord. Ole von Beust weiß, sein Rücktritt kommt zur Unzeit. Verteidigungsversuch vor der Berliner Parteizentrale.
Ich habe lange genug meine Pflicht in der Politik getan. 32 Jahre Landespolitik, davon 17 Jahre Berufspolitiker. Die CDU ist meine Heimat, nicht nur meine politische Heimat, sondern verbinde mich menschlich mit vielen, vielen Menschen sehr, sehr viel. Auch die CDU ist lange auch die Korsettstange meines Lebens gewesen. Das ändert sich auch nicht, aber alles hat eben seine Zeit.
Nicht abgewählt, nicht weggelobt, sondern freiwillig gegangen. Darüber sind nicht alle in der Unionsspitze begeistert.
Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wenn ich eine Aufgabe übertragen bekommen habe und sie übernommen habe, dann muss ich sie auch zu Ende führen.
Die Chefin aber gibt sich unbeeindruckt. Angela Merkel bedauert Beusts Abgang, betont die gute Zusammenarbeit und lobt seine Verdienste.
Ich glaube, dass Ole von Beust mit seinem Schritt, eine schwarz-grüne Koalition zu formen, Neuland für die Christlich-Demokratische Union beschritten hat. Dass er diese Koalition so geführt hat, dass es gute Chancen gibt, dass auch sein Nachfolger diese Koalition fortführen kann.
Geht es nach ihr, soll Schwarz-Grün in Hamburg weitermachen. Daran sind die Bundesgrünen ebenfalls interessiert. Wenn der Kapitän geht, müsse man nicht das Boot wechseln.
Das schwarz-grüne Schiff liegt jetzt quasi im Trockendock in Hamburg. Wir werden aber auch die Gelegenheit nutzen, um uns den Rumpf mal genau anzuschauen, ob er für die restlichen 2 Jahre der Legislaturperiode hält.
Durchhalteparolen aus Berlin. Schwarz-Grün soll weiterhin eine Machtoption bleiben, womöglich auch im Bund. Dagegen sehen SPD, Linke und auch die FDP ihre Chance auf eine Regierungsbeteiligung in Hamburg. Sie fordern Neuwahlen.
Bundesbank und Finanzministerium sehen die deutsche Wirtschaft im Aufwärtstrend. In ihren jüngsten Monatsberichten nennen sie als Gründe steigende Investitionen und Exporte und eine gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. So habe die Bauwirtschaft nach dem harten Winter besonders viele Aufträge abzuarbeiten. Der Aufschwung werde sich wahrscheinlich auch auf den privaten Konsum positiv auswirken.
Die Kurzarbeit ist hier Vergangenheit. Seit Jahresbeginn produziert Continental im nordhessischen Korbach wieder Reifen am laufenden Band. Das Unternehmen schaut nach vorne, die Reifen werden unter Vollauslastung produziert und das vermutlich sogar bis zum Beginn des kommenden Jahres.
Ja, wir haben wieder volle Aufträge. Wir haben für die Erstausrüstung, Automobilindustrie sehr viel zu tun und auch das gesamte Ersatzgeschäft, das drastisch wieder angezogen. Ganz besonders das Sommergeschäft und jetzt präparieren wir das Winterreifengeschäft für die kommende Saison.
Die deutsche Konjunktur profitiert von einer dynamisch wachsenden Weltwirtschaft. Von April bis Mai stieg der Export doppelt so stark wie der Inlandsabsatz. Generell hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage spürbar verbessert.
Deutschland steht auf jeden Fall sehr gut da im internationalen Vergleich. Zunächst einmal sind es immer die Exporte, die anschieben. Aber die Unternehmen verzeichnen sehr, sehr starke Nachfrage, sodass die Produktion und auch die Auftragseingänge bei den Unternehmen schon sehr, sehr stark angekommen ist. Das spürt man dann auch am deutschen Arbeitsmarkt und demzufolge auch positiv beim Konsum, der vor allen Dingen in den kommenden Quartalen etwas besser sich entwickeln sollte.
Dass die Bürger in den kommenden Monaten mehr für den privaten Konsum ausgeben, das ist die Erwartung. Noch aber sieht der Einzelhandel keine Zeichen der Erholung.
Von Euphorie zu sprechen, davon kann gar keine Rede sein. Wir erwarten für den Einzelhandel Umsätze in etwa auf Vorjahresniveau. Das heißt, keine großen Ausschläge nach oben oder unten.
Die Hochkonjunktur in den Produktionshallen, so hofft die Bundesbank, soll schon bald den privaten Konsum ankurbeln. Denn wenn Firmen wieder einstellen, steige die Kaufkraft der Beschäftigten.
Das Oberlandesgericht Koblenz hat heute die Urteile gegen zwei Helfer des Terrornetzwerks Al-Qaida gefällt. Sie erhielten Freiheitsstrafen von 6 und 2,5 Jahren. Nach Überzeugung der Richter haben die Männer Geld und Ausrüstung für Al-Qaida organisiert. Einer der beiden war zeitweilig auch Mitglied des Netzwerks.
Der aktivere Terrorhelfer war der Türke Ömer Ö. Er hat im Prozess zugegeben, zweimal zur Ausbildung in Al-Qaida-Lagern gewesen zu sein. Außerdem hat das Gericht ihm nachgewiesen, Geld und Ausrüstung für die Terrororganisation beschafft zu haben. Dafür bekam er 6 Jahre. Der ebenfalls aus Sindelfingen stammende Samet I. muss 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis, weil auch er von Deutschland aus Al-Qaida unterstützt hat.
Die Nähe zu Al-Qaida und auch der unmittelbare Kontakt zu wichtigen Personen hat hier wesentlich dazu beigetragen, dass auch ein deutlicher Strafraum ausgeschöpft wurde.
Beide waren erst beim Prozess gegen das bereits vom gleichen Gericht verurteilte Al-Qaida-Mitglied Alim N. ins Visier der Ermittler geraten. Über den im rheinland-pfälzischen Germersheim lebenden Deutsch-Pakistaner hatten sie Kontakt zum inneren Kern von Al-Qaida bekommen. Ihm hatten sie auch die Ausrüstungsgegenstände für den Terrorkampf übergeben. Vor Gericht gab der Türke Ömer Ö sogar zu, in Afghanistan auf Soldaten geschossen zu haben. Wegen dieser Aussage hat die Türkei jetzt einen Auslieferungsantrag gestellt.
Das Geständnis, das der Mandant dahingehend erst abgelegt hat, wurde widerrufen. Deshalb wurde das versuchte Tötungsdelikt hier auch eingestellt, mangels hinreichenden Tatverdacht. Die Unterlagen sind jedoch trotzdem an die Türkei gegangen und müssen natürlich jetzt im offiziellen Wege entschieden werden.
Wenn die Auslieferung erfolgt, droht Ömer Ö dort ein neues Verfahren wegen versuchten Mordes. Der andere Verurteilte dagegen durfte erstmal nach Hause. Nach 17 Monaten Untersuchungshaft und bei nur noch recht kurzer Reststrafe sah das Gericht keine Fluchtgefahr, bis das Urteil rechtskräftig wird.
Der Verfassungsschutz hat ein Programm für Menschen gestartet, die sich aus der gewaltbereiten Islamistenszene lösen wollen. Damit können Aussteiger Hilfe in Anspruch nehmen, zum Beispiel bei einem Ortswechsel oder beruflicher Qualifizierung. Werden die Betroffenen bedroht, will der Verfassungsschutz sie ebenfalls unterstützen. Das Programm richtet sich auch an Angehörige und Freunde. Interessierte können sich telefonisch oder per E-Mail melden. Ein ähnliches Angebot gibt es seit 9 Jahren bereits für aussteigewillige Rechtsextremisten.
Einen Tag vor Beginn der internationalen Afghanistan-Konferenz haben Polizisten und Soldaten die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt Kabul verschärft. An vielen Orten wurden Kontrollpunkte eingerichtet. Mit den strengen Sicherheitsmaßnahmen sollen Anschläge der radikal-islamischen Taliban verhindert werden. Von morgen an wollen Vertreter aus mehr als 70 Ländern in Kabul über die Zukunft Afghanistans beraten. Auch Bundesaußenminister Westerwelle wird an der Konferenz teilnehmen.
Im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko keimte zuletzt Hoffnung auf. Mithilfe eines tonnenschweren Zylinders hatte der BP-Konzern den Ölfluss am Meeresboden gestoppt. Nun gibt es Hinweise auf ein mögliches neues Leck. Experten der Regierung entdeckten Gasblasen in der Nähe des Bohrlochs. Dies könnte bedeuten, dass an anderer Stelle Öl austritt.
Es braucht das Adlerauge, um die winzigen Ölklumpen am Strand von Biloxi, Louisiana, in die Plastiktüten zu befördern. Und es braucht den Optimismus der Touristen, die sich durch die gute Nachricht von der dichten Auffangkappe in den letzten Tagen an den Strand locken ließen. Ich habe die neuesten Nachrichten natürlich auch verfolgt und bin besorgt, aber ich lasse mir meinen Familienurlaub nicht verleiden. Vor der Küste, nicht weit von der Quelle, auf der die Kappe sitzt, haben sie eine Substanz entdeckt, die aus dem Meeresboden sickern soll. Methangas vielleicht oder Öl. In jedem Fall Anhaltspunkte dafür, dass es trotz der provisorischen Abdichtung Lecks geben könnte. Auch der teils niedrige Druck in der Kappe legt einen solchen Schluss nahe. Bis spät heute Abend soll nun weiter getestet werden, ob die Kappe, wie von BP favorisiert, bleibt oder ob die Ventile wieder geöffnet und das Öl abgesaugt werden soll. Die Regierung fürchtet, dass mögliche Lecks den Meeresboden destabilisieren. Wir haben die Schiffe zum Absaugen notfalls in Position, aber die können dem Druck zunächst nicht standhalten. Deswegen würde erst einmal wieder die volle Menge Öl ins Wasser fließen, beschreibt Paul Zukunft von der Küstenwache die Folgen. Was passiert da wirklich unter Wasser? Mehr Fragezeichen als Antworten. Und für die Menschen am Golf bleibt es jenes bekannte Wechselbad der Gefühle.
Die Polizei hat eine Bande von EC-Kartenbetrügern zerschlagen. Sie nahm in Deutschland nach eigenen Angaben 7 Männer fest. 2 mutmaßliche Bandenchefs wurden in Rumänien gefasst. Der Gruppe wird vorgeworfen, an Automaten Daten von EC-Karten ausspioniert und anschließend mit Kopien der Karten mehrere 100.000 € abgehoben zu haben. Das Bundeskriminalamt hatte erst kürzlich mitgeteilt, dass die Zahl der Manipulationen an Geldautomaten drastisch zugenommen hat.
Bei einem Zugunglück im ostindischen Bundesstaat Westbengalen sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, als im Bahnhof von Saintia ein Expresszug mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Personenzug raste. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die letzten 3 Waggons völlig zerstört. Die Unglücksursache ist noch unklar. Einen Terroranschlag schloss die Polizei jedoch aus.
Der Franzose Thomas Wöckler hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Spanier Alberto Contador übernahm das gelbe Trikot von Andy Schleck aus Luxemburg. Heute ging es durch die Pyrenäen über 187,5 Kilometer von Parnier nach Bagnères de Luchon. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 20. Juli.
Das Hoch über Mitteleuropa verlagert sich langsam Richtung Osten, sorgt morgen in Deutschland aber noch für weitgehend sonniges Wetter. Warme, später sogar heiße Luft strömt zu uns. In der Nacht lösen sich die meisten Wolken auf, morgen am Tag wieder viel Sonne. Im Nordwesten und Westen gibt es ein paar Schleierwolken. Von Ostsachsen bis nach Brandenburg können die Wolken auch mal dichter beieinander liegen. An den Alpen kann es am Nachmittag einzelne Wärmegewitter geben. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Südost bis Ost. Heute Nacht 17 Grad an der Ostsee und 8 Grad an den Alpen. Am Tag 23 Grad auf Rügen und 33 Grad in der Kölner Bucht. Am Mittwoch scheint oft die Sonne, im Westen und im Süden zunächst nur einzelne Hitzegewitter, am Abend nehmen im Westen Gewitterschauer zu. Am Donnerstag neben Sonne gebietsweise auch Schauer und Gewitter, die unwetterartig ausfallen können, im äußersten Osten und Südosten kaum Gewitter. Am Freitag insgesamt wechselhaftes Wetter, in der Osthälfte unwetterartige Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro darin. Erfolgreiche Volksentscheide, die Bürger verändern die Politik in Deutschland und erfolgreicher Neubeginn, 60 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland.